Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 10. Kapitel, Verse 9 bis 17. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Liebe Gemeinde, ich bekenne mich schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage Gottes und dem von ihm erlassenen Schuldspruch. Da heißt es nämlich, die Strafe für die Abkehr von Gott und die Herrschaft in die eigene Hand zu nehmen, ist der Verlust der Beziehung zu Gott und damit die Trennung von der Lebensquelle, also der Tod. Und ich bekenne mich dazu, es gibt menschlich gesehen keine Möglichkeit der Umkehr oder der Abwendung des Urteils, weder durch gute Taten noch durch andere Leistungen oder Wertmittel. Dieses Urteil, das Gott über unserem Leben spricht, dass der Tod der Sold der Sünde ist, ist mehr als so manches amerikanische Gericht in Urteil fällen kann, die manchmal so einem Straftäter, einem Gewalttäter mehrmals lebenslänglich aufbrummen oder mehrere hundert Jahre Strafe aufbürden. Denn das Urteil Gottes gilt für die Ewigkeit. Und da hilft es uns nicht, ein Gutmensch zu sein oder ein Mensch guten Willens. Ich finde diese Begrifflichkeit furchtbar. Ein Mensch guten Willens, da schüttelt es mich. Was ist das bloß? Wer definiert das? Und da hilft es auch nicht, sich mit einem wirklich grausamen Menschen, einem Schlechter, einem Kriegsverbrecher, einem Mörder oder mit einem Gewalttäter zu vergleichen, um doch dann ganz gut im Vergleich dazu dazustehen. Denn das Urteil Gottes ist für alle dasselbe. Weil es geht ja nicht um das Vergehen, um irgendeine Kleinigkeit oder eine große Sache, sondern es geht um die Abkehr von Gott. Es geht darum, in die Autonomie, in die Selbstbestimmung zu gehen und auf irgendeine Art und Weise zu sagen, so mit Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ich bin ich selbst. Oder wenn, dann spielt er eine Nebenrolle und ich sage, was er zu tun und zu lassen hat. Das Urteil Gottes ist für alle dasselbe, das mag ungerecht klingen, aber Gott sieht das wohl anders. So spricht Jesus davon, dass ein bisschen Sauerteig alles beeinflusst, durchwirkt, und wir können auch sagen, oder ich würde mal so sagen, ein sündiger Same breitet sich wie Unkraut aus. Und so manches Unkraut kriegst du nicht mehr weg. Das breitet sich aus, da kommst du nicht hinterher. So ist das. Und Gott sagt, das geht nicht. Das kann er in seinem Garten Eden, im Paradies, in seinem Reich nicht dulden, dass da irgendetwas reinkommt, was alles ruiniert, vergiftet, erstickt. Und das nimmt, was eigentlich von ihm gedacht war, als er sagte, und siehe, es ist alles sehr gut. Und so finde ich, ist Gottes Urteil gerecht. Und doch gibt es Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, die ist etwas ganz anderes als das, was wir so unter Gerechtigkeit verstehen oder wo wir sagen, ich will Gerechtigkeit empfangen. Die Gerechtigkeit, die Gott gibt und die vor ihm gilt, sie nimmt in Jesus seinen Lauf, indem er zur Welt kommt, Mensch wird, indem er unsere Schuld, unsere Sünde auf sich nimmt, unsere Gottabgewandtheit, unsere Selbstherrschaft auf sich trägt und damit ans Kreuz gehen nimmt und unser Urteil dort auch auf sich nimmt, um an unserer Stadt zu sterben, damit wir in Jesus frei werden. Frei von uns selbst, um wieder mit Gott, dem Vater, verbunden zu werden und damit wieder an die Lebensquelle angeschlossen zu werden. Es ist sehr interessant. Wir wissen, eine Blume, die wir abschneiden, die blüht noch eine kurze Zeit, aber dann verwelkt sie. Wo man sie von ihrer Wurzel trennt, wird sie nicht lange überleben. Das wissen wir, gilt für alles, bloß wir denken, bei uns Menschen gilt das nicht. Wir könnten ohne die Quelle, wir könnten ohne die Wurzel, wir könnten ohne Gott. Für alle gilt genau das, nämlich das Annehmen, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat. Ihr Lieben, das mag uns nicht gefallen oder das mag uns auch nicht immer wieder gefallen. Und das mag nicht in unsere Weltsicht hineinpassen. Das mag meinem Stolz zuwidergehen. Das mag meinem humanistischen Bild nicht entsprechen oder meiner Vorstellung von der Liebe Gottes. Aber ich fürchte und bin eigentlich gewiss, Gott lässt sich davon nicht beeindrucken oder umstimmen. Der Apostel Paulus berichtet ganz persönlich davon, wie er von Jesus überführt wurde, wie ihm klar wurde, wie er es bezeichnete, der Größte unter allen Sündern zu sein. Ja, er bezeichnet sich selbst an einer Stelle mal als Dreck, als Abschaum, als Kot. Und stellt fest, das, was er vorher versucht hat, es geht nicht. Mit keiner eigenen Leistung oder mit einer Begnadigung aus dem Schuldspruch herauszukommen. Aber davon berichtet Paulus eben auch im Römerbrief, es ist die Gnade Gottes, die uns Freiheit ermöglicht, Leben in der Beziehung zu Gott in und durch Jesus Christus. Gnade jedoch, die Gott den Mensch gewordenen Sohn ans Kreuz brachte. Also nicht billig, sondern teuer. Dort bezahlte er für uns die Schuld mit seinem Leben. Nur, was hätten wir davon, wenn wir zwar freigesprochen werden von dem Schuldspruch, in unserem Leben sich aber nichts ändert? So bringt es Paulus auf den Punkt: Zum einen, der Gerechte wird aus Glauben leben, also der für sich akzeptiert, es gibt keinen anderen Weg zum Leben, zur Freiheit, als für sich anzuerkennen, ohne Jesus, ohne seinen Tod geht es nicht, gibt es keinen Freispruch, kein Gerechtsein vor Gott. Der die Bedingungen Gottes dazu unterschreibt, der wird freigesprochen, der wird gerecht gemacht. Und aus Glauben leben bedeutet doch Ja zu sagen. Ja zu sagen, dass Gott der Sohn Mensch wird, gekreuzigt wird und dann auch auferstanden ist, von Gott auferweckt wurde. Denn wie kann ich einem Toten folgen? Wie könnte ich einen Toten Herr sein lassen? Und Paulus schließt hier an: Mit dem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist, und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus kann das nur so nacheinander sagen, was eigentlich etwas Gleichzeitiges ist und Ganzheitliches ist. Denn beides ist natürlich eine große Zustimmung Gottes oder zu Gott. Aber Herr, wenn wir ehrlich sind, Herr wollen wir doch zunächst mal selbst sein über uns. Mein Leben gehört mir. Das ist die große Überschrift über allen Lebensbereichen, über allen Entscheidungen. Mein Leben gehört mir. Da habe ich Autonomie darüber und niemand sonst hat darauf den Zugriff. Ich treffe meine Entscheidungen für mich, auch wenn sie auf Kosten anderer geht. Sei es ungeborenes oder geborenes Leben. Ich gehöre mir. Individualität, Selbstbestimmung, Autonomie stehen hoch im Kurs. Immer wieder mal, jetzt aber wieder auch. Und das Bekenntnis und der Glaube, wozu Paulus hier ermutigt, ist nicht attraktiv. War es noch nie, ist es jetzt auch nicht. Und doch ist es genau das, was mir, was uns gut tut und was die Menschen brauchen. Und so scheint Paulus zu sagen: Ihr Lieben, keine falsche Scheu und kein Scham. Es steht schließlich alles auf dem Spiel. Und es wird den Menschen alles Mögliche angeboten, alles Mögliche versprochen. Aber ihr Lieben, nichts davon, wenn es nicht unter diesem Bekenntnis steht, Jesus ist der Herr und von den Toten Auferstandenen, bringt uns Erlösung, mag es das noch so viel vorgaukeln. Nichts davon bringt inneren und äußeren Frieden. Was wir sehen, was es bringt, ohne Gott, ohne Jesus, ist steigende Lieblosigkeit unter den Menschen. Verrohung in der Sprache und im Umgang miteinander, verbale Entgleisungen und Lästerungen bis hin zur Gewalt. Und ihr Lieben, ihr Christen sind da nicht ausgeschlossen. Polarisierung und Anfeindung, Spaltungen und Misstrauen. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, es muss einen Herrschaftswechsel geben. Heute, ihr Lieben, wird gewählt. Welche Partei gewinnen wird, werden wir heute Abend erfahren oder dann, wenn alles ausgezählt ist. Wer dann mit wem koaliert, das wird dann folgen. Manche wollen einen Regierungswechsel, einen Politikwechsel. Nur, ihr Lieben, das wird das Grundproblem unserer Gesellschaft, unserer Menschheit nicht lösen. Eines kann nur die Lösung sein: Jesus muss wieder Herr werden. Werden dürfen und bleiben in meinem, unserem Leben. Denn nur dann wird sich etwas ändern in mir. Wird etwas heil werden oder neu werden, frei werden nach dem Willen und der Gesinnung Gottes. Und da geht es nicht mehr um mich, um meine Verwirklichung, um meine Autonomie. Es geht darum, dass Christus herrscht. Dass er herrscht als König. Dass ich ihm untertänig bin. Dem, der sich selber zum Diener aller gemacht hat. Dem, der nicht das Seine sucht, sondern das, was Gottes ist. Und der will uns wieder mit sich verbunden wissen. Der uns wieder an sein Herz schließen will und unser Wesen rein und heilig machen möchte, frei von der Sünde versklavt zu sein. Frei davon, dass wir uns um uns selbst kreisen und Dinge schaffen, die uns noch mehr versklaven oder zerstören. Wenn ich Jesus meinen Herrn sein lasse, dann zeigt er mir, wie reich Gott ist und wie Gottes Reich ist. Wie ein Gärtner, der mir zeigt, wie was wann anzubauen ist, zu pflegen und zu hegen, was wozu passt und wohin gehört. Er hat den perfekten Plan. Sollte ich nicht darum auf den hören, der alles wohlgemacht hat, dessen Schöpfung sehr gut gewesen ist, der seine ganze Liebe hineingegeben hat, der alles herrlich gemacht hat? Ihr Lieben, ich kann Jesus aber nur mit dem Munde als Herrn bekennen, wenn ich auch mit dem Herzen glaube, wenn ich für wahr halte und daran festhalte, darauf vertraue und mir im Herzen gewiss bin, Gott, der Vater, hat ihn auch von den Toten auferweckt. Nicht nur, indem wir das immer wieder mit Worten weitergeben und sagen, Jesus ist in der Predigt auferstanden. Ihr Lieben, Predigten verändern sich, Theologien verändern sich, aber nur der Auferstandene kann der Auferstandene sein und bleiben. Indem wir glauben, seine Auferstehung ist wahr, auch wenn wir das wissenschaftlich nicht beweisen können oder für möglich halten. Was ich im Herzen glaube, das kommt auch aus einem Munde heraus und wird auch so gehört. Ihr Lieben, ich kann Lippenbekenntnisse abgeben, aber was wir Menschen können, ist zwischen den Zeilen hören. Ob das, was wir aussprechen, auch wirklich wahr ist. Oder ob es nur gelernt ist, im Kopf ist, nachgesprochen ist. Andere werden schnell erkennen, ob Jesus wirklich Herr ist oder nicht in meinem Leben. Sie werden erkennen, ob seine Herrschaft und seine Auferstehungskraft mich so erfüllt, dass in mir sein Friede zu spüren ist, seine Liebe in meiner Liebe zu ihm wahrzunehmen ist. Wir werden erkennen, ob mein Leben ein frommer Krampf ist oder gelöste Nachfolge. Und weil ich nichts leisten muss, nichts bringen muss, nichts darstellen muss, sondern sein darf, sein in Christus, meinem Herrn und Retter. Das sollte zu erspüren sein. Denn die Welt braucht keinen frommen Krampf. Da gibt es schon genug Krampf. Und die Welt braucht keine verkopfte Theologie. Die macht das Hirn nur voller und schwerer, aber lässt das Herz verhungern. Wir brauchen keine Erlösung ohne Christus, keinen liebenden Gott ohne seinen Zorn gegen die Sünde. Der Theologe Helmut Richard Niebuhr brachte es auf folgende Formel: Ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht durch den Dienst eines Christus ohne Kreuz. Treffende Beschreibung, leider. Ihr Lieben, das mag populär sein, aber es führt uns weiter ins Verderben hinein. Es ist wie ein Tanz auf dem Vulkan oder das Spielen der Kapelle auf dem untergehenden Schiff. Und was sagt Paulus, was uns rettet? Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Aber er sagt auch ein zweites. Bekenntnis und Glaube ist keine Privatsache, sondern gehört in die Öffentlichkeit, in Wort und Tat, gesprochen, bezeugt und gelebt, sichtbar und hörbar. Nicht aufdringlich, nicht aufgesetzt, sondern echt und ehrlich. Zu reden davon, wie wunderbar, wie einzigartig, wie großartig Jesus ist, wie er mir täglich im Alltäglichen, im Schönen wie im Schlechten, im Gelingenden wie im Misslingenden zur Seite steht. In meiner Anfechtung, in meiner Zweifel, ich sagen kann, ich kann mich ihm anvertrauen. Und ich weiß mich geborgen. Wie ich seine Nähe erlebe, seine Liebe spüre, seine Geduld mit mir. Auch seine Entschlossenheit, mich ihm ähnlicher zu machen, wenn er den Finger drauf legt. Meinen Charakter zu ändern. Mich zu einem Leben zu führen, das ihm und seinen Ordnungen folgt. Wie mich seine Wahrheit frei macht. Wie ich unter seiner Herrschaft zu mir selbst finde, aber meine Autonomie nicht mehr mein Ziel und mein Inhalt ist. Ihr Lieben, was die Welt braucht, ist keine neue Gesellschaft, wie das so manche fordern. Und das ohne Gott. Oder eine neue Ideologie ohne Gott. Was die Welt braucht, ist Christus, den Herrn, den Gott von den Toten auferweckt hat, und Nachfolger Jesu, die das im Herzen glauben, mit dem Mund und dem Leben bekennen. Amen.